Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei den Dissenspflegern Andreas
und Sebastian. Andreas, was gibt's Neues? Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Vielen Dank. Ich bin noch, wie mein Sohn sagen würde, ganz beseelt. Wir waren am Wochenende nämlich beim NFL Munich Game, also American Football in München. Die NFL war da zu Gast. Die Carolina Panthers haben gegen die New York Giants gewonnen.
Ja.
Was an sich gar nicht so zu erwarten war, beziehungsweise die Partie selber war an sich gar nicht so reizvoll. Es waren schon bessere Teams da, aber es war trotzdem ein unglaubliches Spiel, spannend. Und
Halbzeitshow, gibt's das?
Halbzeitshow gibt's, genau. Ja. Machine Gun Kelly war jetzt nicht so ganz meins, aber das ganze Paket war einfach unglaublich.
Ja,
die können Show und mir ist da trotzdem eine Frage noch gekommen, aber die können wir ja vielleicht gleich diskutieren. Aber sag mir doch erstmal, wie geht's dir denn?
Ja, erstmal vielleicht, um das noch einzusortieren, wir nehmen heute auf am 16.11., ne? Nicht, dass die Leute sich fragen, wie letzte Woche in München am NFL-Spiel. Also wenn diese Sendung erscheint, ist es schon eine Zeit lang her, dass ihr da wart.
Ja, ich werde aber trotzdem noch beseelt sein, auch wenn die Folge dann erscheint.
Ja. mir geht's gut. Also an dem Wochenende, über das du jetzt sprichst, habe ich leider nicht so viel erlebt wie du. Mir geht's gut und ich gehe ja auch gerne ins Stadion. Jetzt nicht zum Football. Ich muss auch über beim Football war ich auch noch gar nicht. Ich bin ja eher der Fußballgänger.
Willst du uns in deinen Verein verraten? Oder schreckt es eher ab? Unsere Hörer und Hörerinnen.
Das weiß ich jetzt nicht. Ich gebe einen Tipp. Ja. Unter manchen gegnerischen Fans wird mein Verein als Lüdenscheid Nord bezeichnet.
Wir sind mal gespannt. Da können wir ein kleines Quiz auf Instagram oder wo machen. Vielleicht errät's jemand. Ja. Müssen wir mal gucken, was wir verlosen.
Ja, naja, aber heute sind wir ja zurück mit Sendung Nummer 6 schon und unserer zweiten, ja, wie sollen wir es eigentlich nennen? Hauptsendung ist immer ein bisschen komisch, ne? Aber unserer zweiten langen oder großen Sendung. Und ich denke, wir haben auch wieder uns ein sehr spannendes Thema überlegt, beziehungsweise eine Frage, über deren Antwort, denke ich mal, wir Dissens haben. Nämlich die Frage danach, ob es so etwas wie moralische Expertinnen gibt oder geben kann und was daraus eigentlich folgen würde, wenn es so etwas gibt oder eben nicht gibt. Wie sind wir darauf gekommen? Naja, es gibt ja immer mehr Institutionen wie Ethikräte, ne, den Deutschen Ethikrat oder Ethikkomitees, die schwierige Fälle in der Klinik besprechen sollen oder Ethikkommissionen zur Prüfung von Forschungsvorhaben. Und man könnte ja meinen, da sitzen Expertinnen eben für die Beantwortung moralischer Fragen in solchen Gremien. Und dann könnte man sich ja fragen, ob wir uns gewissermaßen an solche Expertinnen und Experten wenden sollten, wenn wir moralische Fragen haben und auch dann entsprechend ihrer Urteile handeln sollten, ne, wenn wir eben moralisch relevante Fragen haben. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt und vielleicht auch abgefahren. Aber ich finde irgendwie, tatsächlich ist es ja gar nicht so weit hergeholt. Wir müssen ja nur ein bisschen in die Vergangenheit gucken, gar nicht so weit. Da gehörte das ja fast schon zum guten Ton, ne? Sich an moralische Experten zu wenden, an moralische Autoritäten, zum Beispiel den Dorfpfarrer. Ja? Wenn man eine Frage hatte, dann ging man zu dem und fragte den, was soll ich tun? Ja,
damit beschäftigen wir uns. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um auch gleich zu zeigen, dass es doch irgendwie auch heute zumindest irgendwie ein komisches Gefühl auslöst, uns an derartige vermeintliche oder nicht vermeintliche moralische Autoritäten zu wenden, egal ob es jetzt der Dorfpfarrer oder jemand anders ist, aber an diese Person hinzutreten und dann um moralische Expertise nachzufragen und dann zu sagen, weiß der Dorfpfarrer oder der XY sagt, bin ich jetzt auch der Meinung, dass dieses und jenes moralisch richtig oder falsch ist, scheint doch irgendwie mit unserer Vorstellung, dass wir ja in moralischen Dingen selber entscheiden müssen, in Konflikt zu stehen. Und ich glaube, dem ja, dem gehen wir heute ein bisschen nach, ja. Wir zwei und dann aber auch im Gespräch mit unserem Experten, der später bei uns sein wird, nämlich Professor Bernward Gesang von der Universität Mannheim.
Ja, so ist es, ne? Das machen wir. Ich glaube, das wird eine spannende Geschichte. Danach haben wir ja noch einen kleinen Part. Wir haben uns nochmal eine neue Rubrik überlegt, ne? Abseits der Entdeckungen der Woche. Die haben wir jetzt erstmal Fragenfang benannt. Und da wird es darum gehen, dass jeweils einer von uns dem anderen eine
Keine Fangfrage,
genau, aber eine Frage stellt, die ihn ja vielleicht umtreibt. Ja, und dann gucken wir mal, ob der andere dazu jeweils vielleicht was zu sagen hat oder
Anregungen
geben kann. Ja. Genau. Aber ich würde, bevor wir dahin kommen, erstmal sagen, auf zum Dissens.
Ja, Sebastian, du hattest ja vorher in der Einführung schon mal Ethikkommissionen, Ethikräte als Institutionen moralische Expertise genannt. Jetzt würde ich für unser Gespräch gerne einen Vorschlag machen, nämlich ein anderes Beispiel zu nehmen oder vielleicht ein konkretes Beispiel. Und das, auf das hatte ich ja auch schon hingewiesen, eine Frage, die mir nämlich gekommen ist, im Nachgang erst zum NFL-Spiel am Sonntag. Und vielleicht können wir an dem versuchen, Expertise
ja, klar, zu machen. Ja, klar, total. Machen wir.
Cool. Also, ich bin da gern hingegangen und hatte da viel Spaß und wollte NFL sehen. Und ja.
Was die Zuschauer nicht wissen, du sitzt mir gerade jetzt immer noch mit der entsprechenden Kappe gegenüber.
Ja. Das wollte ich nur aber noch. Absolut, Vikings. Minnesota Vikings. Aber das ist jetzt nur nebenbei. Also, jetzt stell dir vor, ich komme nach diesem Spiel doch irgendwie auf die Frage oder vor irgendeinem Spiel auf die Frage, sagen, ist es denn wirklich richtig, dass wir zwei Teams samt Staff und Ausrüstung und das ist ja wirklich ein riesen Unternehmen auch, die dann darüber fliegen. Also ist es richtig, dass wir die rüberfliegen nach Deutschland? Ja, da muss man auch fliegen und dann so ein Riesen-Event veranstalten, wo aus ganz Deutschland die Leute kommen. Ich glaube, du hattest es mir erzählt, die durchschnittliche Anreise oder die Kilometer von wo Leute zur Allianz Arena anreisen, sind 400 Kilometer.
Ja, nee, das also, war ich nicht, aber nee, war es nicht du,
ja, genau. Ja. So, ist es denn wirklich richtig unter verschiedenen Aspekten, Umweltaspekten, vor allem, sagen wir mal, Umweltaspekten, die ja dem Lustgewinn gegenüberstehen, den wir haben, den ich habe, ich bin immer noch beseelt und so. Und jetzt weiß ich keine Antwort darauf. Oder ich könnte auch sagen, ich habe gar keine Lust darüber jetzt nachzudenken. Ich gehe zu einem moralischen Experten, da gehe ich zu dir, Sebastian, weil ich weiß...
Mit der Frage, ist das richtig?
Ist das richtig? Ja. Darf man das machen?
Ja.
Ist das moralisch richtig?
Ja.
Darf man das aus moralischer Perspektive machen? Ich weiß, dass du dich tagtäglich mit moralphilosophischen und mit ethischen Fragen beschäftigst und sehe da doch eine gewisses Level an Expertise bei dir. Und jetzt sagst du mir, darf man? Ja, weil der Lustgewinn höher ist, wir können das messen oder weil es keine Pflicht gibt, die hier irgendwie verletzt wird, was auch immer. Oder vielleicht sagst du mir einfach nur so, das ist richtig und weil ich dich als Experten schätze, übernehme ich diese Meinung auch und habe ab jetzt auch dieses Urteil, es ist...
Oder ich sage, es ist falsch.
Oder du sagst, es ist falsch, aber sagen wir mal, es ist richtig. Ja. Okay, und jetzt gehe ich weiter und spreche mit einem Kumpel oder einer Freundin oder meiner Frau und habe diese gleiche Diskussion, die mich die gleiche Frage stellt. Und dann sage ich, ja, das ist richtig. Und dann fragt mich meine Gesprächspartnerin, warum? Und dann sage ich, der Sebastian, der moralische Experte, hat das gesagt. Und da scheint doch irgendein Problem damit zu verbunden zu sein. Also es scheint so zu sein, als ob mein Gesprächspartner dann doch, ja, vielleicht die Augenbrauen hochziehen würden und sagen, hä, wie, nur weil das Sebastian es gesagt hat, mhm, und auch die Antwort, aber der ist ein Experte, wird mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin nicht überzeugen. Mhm. Und woran liegt es? Was macht das irgendwie eine komische Art, mit moralischen Aussagen umzugehen?
Ja, ja. Ich würde sagen, das liegt daran, weil wir, wenn wir über Moral sprechen, ja immer auch auf der Suche nach eben Gründen sind, ne? Die wir haben, dafür oder dagegen eben etwas zu tun oder etwas für legitim zu halten, ja. Und in diesem, man könnte vielleicht sogar noch weitergehen, das, was du da tust, nämlich erstens, dass du in dem Beispiel einfach mein Urteil übernimmst, ja, und das sogar noch weitergibst an dritte Personen. Das ist sowohl von dir als auch von diesen dritten Personen irgendwie kein Ausdruck selbstbestimmten Handelns in dieser moralischen Frage oder selbstbestimmten Entscheidens erstmal, ne, in dieser Frage, weil du die Gründe, die es eben für dieses Urteil gibt, dass das jetzt richtig oder falsch ist, vielleicht sogar gar nicht kennst, ja, aber dich gar nicht mit ihnen auseinandergesetzt hast. Es sind nicht deine Gründe, ja, die eben dafür oder dagegen sprechen, jetzt eben zu diesem Spiel unter moralischen Gesichtspunkten zu gehen. Und das, würde ich sagen, macht dieses Unbehagen darin aus, im Unterschied zu anderen Experten, an die wir uns wenden, ne? Also es ist ja, scheint ja was anderes zu sein, wenn ich eine Autopanne habe und in die nächste Werkstatt gehe zum Automechaniker, ne, als einen Experten in diesem Bereich und ihm sage ich, hier ist irgendwas, das Auto fährt nicht mehr, und der sagt mir dann eben, wir müssen, weiß ich nicht, an der Hinterachse irgendwas reparieren, ne? Dann kenne ich vielleicht die Gründe dafür auch nicht, ja, im Einzelnen kann ich auch nicht nachvollziehen, verstehe ich auch nicht, aber ich übernehme dieses Urteil, ne, mit Blick darauf, dass das Auto eben wieder funktionieren soll. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied eben zu moralischen Fragen, in denen es uns sehr viel stärker darum geht, uns mit unseren Gründen für oder gegen Entscheidungen und Handlungen auseinanderzusetzen und auf der Basis dieser Auseinandersetzung Gründe für oder gegen eine Handlung aufzusuchen. Was sagst du dazu?
Ja, das verstehe ich, und das ist auch ein guter Hinweis, weil wir uns ja in ganz vielen Bereichen an ExpertInnen wenden, mhm, und da also kein Problem haben. Autoexperte, mein Auto war kürzlich in der Werkstatt und da musste ich eine ähnliche Erfahrung machen. Ja. Gleichzeitig ist es doch aber so, würde ich mal nachfragen wollen, ob es denn wirklich immer der Fall ist, dass wir uns, wenn wir uns an moralische Expertinnen wenden, so ist, dass wir wissen wollen, wie die Gründe für dieses oder jenes Urteil ist. Es kann doch auch sein, dass ich, wie in dem Beispiel vorher genannt, gar nicht die Gründe jetzt dafür wissen will. Das könnte man ja sagen, ist eine gewisse, ja, eine Neugier, die du und ich haben und viele andere Menschen auch, wenn sie sich Gedanken machen wollen und zu Urteilen gelangen wollen. Es kann doch aber auch sein, dass wir uns wirklich diese Arbeit ersparen wollen, und genauso wie wir uns auf den Ökonomen, die Ökonomin oder den Handwerker oder den Automechaniker wenden, uns auch an moralische ExpertInnen wenden, um einfach ein Urteil zu haben. Möglicherweise können wir ja sagen, gibt es eine Art Arbeitsteilung, moralische Arbeitsteilung, wie es auch eben in anderen Dingen eine Arbeitsteilung gibt, so dass ich vielleicht mich an diese Expertin wende, gar nicht so sehr, um die Gründe zu verstehen, du hattest ja gesagt, es sollen meine Gründe sein, sondern um wie so eine Art Paket mitzukriegen. Ja, also der Experte, die Expertin, die gibt mir so ein Paket mit, da steht drauf, man darf aus moralischer Sicht NFL-Teams nach München karren, das ist völlig in Ordnung. Das ist das Urteil, ja, das steht dann da drauf, und da drin sind die Gründe, und ich nehme die Gründe mit und verwahre die dann daheim, und jedem Menschen, der kommt, jedem Menschen gebe ich eben die Antwort, das ist aus diesen und jenen Gründen der Fall, dass es richtig ist. Genauso wie ich meiner Frau erklärt habe, das Auto ist kaputt und es muss repariert werden. Die Gründe sind die und jene, ohne dass ich jetzt genauere Kenntnisse über das Paket der Gründe, was da jetzt an der Achse irgendwie falsch ist. Also transferieren sich diese Gründe nicht sozusagen vielleicht auch mit in dem, was der Experte, die Expertin sagt. Die kommen sozusagen mit, die übernehme ich. Und wir müssten dann aber gleich noch diskutieren, was es bedeutet dann, dass es dann irgendwie meine Gründe sind. Also was es bedeutet, dass ich jetzt dieses Paket habe.
Ja, ja, finde ich spannend, Andreas. Ich würde darauf, aber da wird es jetzt ein bisschen spekulativ, beziehungsweise das, was ich jetzt sage, ist einfach eine Vermutung. Ne? Also ich glaube, man müsste ein paar Fälle unterscheiden. Mhm. Also man muss ein paar Differenzierungen machen. Zum einen würde ich dir recht geben, es ist natürlich denkbar, dass du diese Frage hast. Also ist es moralisch zulässig, dass ich dieses Spiel besuche oder dass dieses Spiel überhaupt ausgerichtet wird in diesem Zusammenhang? Und dass du dich aber vielleicht gar nicht mit den Gründen auseinandersetzen willst, zum Beispiel, und dann eben zu einer Expertin, zu einem Experten gehst und sagst, was sagst du denn dazu, und das dann einfach so übernimmst. Du entscheidest dich also selbst und autonom, könnte man sagen, dafür, dass du eigentlich gar nichts anderes willst als dieses Urteil von jemandem, den du als Experten ausgewiesen hast. Das ist ein Fall, ne, der ja denkbar wäre. Aber ich glaube, und jetzt kommt der spekulative Part, ja, so ein bisschen. Ich glaube, erstmal glaube ich, dass sich bei solchen Fragen und dass diese Diskussionen gibt's ja zum Beispiel auch im Fußball, ne, wenn spanische Mannschaften in den arabischen Raum gekarrt werden, um da Spiele auszutragen. Das ist ja eine ganz ähnliche Geschichte. Und dann gibt es ganz grob, man könnte mal feiner unterteilen, aber ja irgendwie zwei Typen von Leuten oder von Personen, die hier eine Rolle spielen. Die einen stellen sich diese Frage gar nicht, sondern sagen einfach, oh, ich habe da jetzt Lust drauf, ich fliege jetzt nach, weiß ich nicht, nach Katar, ja, um den FC Barcelona spielen zu sehen. Ja? Oder ich fahre nach München, um, wer war es, die Vikings zu sehen. Ja?
Nee, die Panthers gegen die Giants.
Sorry, habe ich. Ja.
Die Vikings kommen hoffentlich.
Ja, okay. Ne? Die beschäftigen sich mit dieser Frage gar nicht. Die haben diese Frage gar nicht nach der moralischen Zulässigkeit. Ja? Vielleicht sogar. Und dann gibt es die, die diese Frage eben haben. Und ich kann jetzt nicht dazu sagen, ob das im Football-Kontext auch so ist. Ich kenne die Diskussion aber so ein bisschen eben aus dem Fußballkontext. Ja. Und da geht es sehr dezidiert um den Austausch genau solcher Gründe. Ja. Also da geht es zum Beispiel um Klimaschutz, da geht es um Fußball und Kommerz, da geht es um das Verhältnis zu den Fans. Also ganz viele Fragen, ne, mit Blick auf die eben nach Gründen für und gegen die Austragung solcher Spiele gesucht wird. Und was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass Menschen, die sich solche Fragen stellen, tatsächlich eigentlich normalerweise eben auch auf der Suche nach Gründen sind. Mhm. Und dass es eben nicht normalerweise solchen Menschen nicht ausreicht, einfach zu sagen, Andreas, du als Moralexperte, sag mir doch mal, ist das zulässig oder nicht, ist das moralisch vertretbar oder nicht, dass ich nach München zum Football gehe oder nach Katar zum Fußball. Ja. Wie gesagt, das ist ein bisschen spekulativ, aber das wäre mein Eindruck. Also wenn du dir die Frage stellst, dann bist du auch auf der Suche nach Gründen, um sie zu beantworten.
Ja, da gebe ich dir recht. Und eigentlich eine interessante Anschlussfrage wäre, vor allem wenn man auf das blickt, was du davor sagtest, dass natürlich ein gewisser Ausdruck selbstbestimmten Handels ist, eben dann auch aufgrund der Gründe eben dieses Urteil haben, also zu wissen, dass es ein umweltschädlich ist und dann zu sagen, nein, das ist nicht gerechtfertigt. Ja. Also insofern wäre es im Anschluss an diese Beobachtung eigentlich interessant zu wissen, ob es eben auch Teil dieser Forderung nach Selbstbestimmung ist, sei bitte ein selbstbestimmtes Wesen, dass wir uns diese Frage stellen sollen. Ja, und ich glaube, das hängt natürlich in vielen Fällen, gerade im Umweltethikbereich, aber sicherlich auch in dieser Sport- und Kommerzfrage und in vielen anderen praktischen Fragen ist es ein ganz zentraler Punkt, erstmal darauf hinzuweisen, dass wir uns diese Frage stellen sollen, dass es also diese Dimensionen gibt.
Ja. Für mich ist das Problem ein bisschen anders gelagert. Ich sag dir gleich was zu.
Ja, aber, ja genau. Ja, ich führe die Überlegung ja. noch schnell fertig und da dem stimme ich auch absolut zu, weil glaube ich, das ganz wichtig ist, eben so ein Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, da gibt's eine andere Dimension und was du aus in deiner Freizeit und aus Spaß machst, wo du Lustgewinn sozusagen erhältst, auf Fußball und auf Footballspiele zu gehen, hat aber eine Dimension, berührt andere Werte. Wertigkeiten, Normen, Regeln, die auch zu beachten sind und die vielleicht dann eben auch nochmal eine Antwort drauf geben, ob ich jetzt auf dieses Spiel geben soll. Die Frage ist, also dem gebe ich recht und ich glaube aber sozusagen, ich würde vielleicht sogar über andere Menschen dann sprechen.
Wie meinst du das?
Menschen, die nicht auf der Suche danach sind oder deren Bewusstsein geschärft werden muss und deren Suche dann sozusagen so dieses Suchen nach Gründen lostritt und dann vielleicht auch eben zu einer was einer gesellschaftlichen Änderung kommt und zu einer Änderung der Praxis jetzt Footballteams nach Europa zu karren und so weiter. Sondern ich glaube, ich spreche über Menschen und die gibt's, ich sag dir gleich ein Beispiel, die vielleicht sich schon bewusst sind über die Existenz solcher Dimensionen, moralischer Dimensionen in unserem Alltag, die aber eben aus vielfältigen Gründen nicht willens, vielleicht auch nicht in der Lage sind oder sich eben den einfachen Weg gehen und einfach dieses Urteil übernehmen wollen und sagen, okay, es gibt Leute, die beschäftigen sich damit, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen, ich will jetzt diese Antwort und dann auch gemäß dieser Antwort handeln. Weil ich weiß, und das wäre jetzt der Punkt, auf den ich vielleicht nochmal hinaus will, weil ich weiß, wenn ich diese Person frage, wenn ich den Sebastian frage, dann kriege ich eben dieses Paket an Gründen. Und es ist eben nicht ein Ausdruck nicht selbstbestimmten Handelns sozusagen oder umgekehrt positiv formuliert, es ist auch ein Ausdruck selbstbestimmten Handelns, wenn ich nicht diese Gründe selber sozusagen in meinem Kopf durchdenke und in irgendeiner Form dahinter stehe, sondern wenn ich einfach von der Existenz weiß und quasi das Merkmal, das Prädikat, hier stecken Gründe drin, die sind zertifiziert dadurch durch deine Expertise, die ich halt aus anderen Gründen wahrnehme oder die gesetzt sind. Und deswegen handle ich dann danach, nach diesem Urteil. Gehe also nicht mehr zu spielen oder mach was anderes.
Ja, ich verstehe. Also da war jetzt ganz viel drin. Ich versuche das nochmal kurz.
Ich hätte sogar noch mehr.
Aber ja, nochmal kurz. Also zu der allerersten Sache. Ich glaube, dass sozusagen jede Konzeption von Moral, auch jede ethische Theorie, natürlich mit dem Anspruch kommt, dass du dich entsprechend dessen, was sie vorgibt, eben auch verhalten sollst. Das war ja das Erste, was du gesagt hast. Ne? Für mich sind das eher andere Probleme, sozusagen Framing-Probleme. Ne? Man kann ja sozusagen handlungsunfähig dadurch werden, dass man tatsächlich jedwede Handlung, die man unter uns sei es nur, du gehst morgens zum Bäcker einer moralischen Prüfung unterziehst. Ne? Das machen wir ja nicht. Also es geht ja sehr häufig eben auch um die Frage, welche der anstehenden Handlungen untersuche ich jetzt im Sinne meiner moralischen oder ethischen Vorstellungen überhaupt, ne, daraufhin, was zu tun oder zu unterlassen wäre zum Beispiel. Ja? Das ist für mich also eher ein Framing auch ein Problem der Handlungsfähigkeit. Ne? Wie bleibe ich überhaupt handlungsfähig? Ja? Und die zweite Geschichte, ja, also das, was du jetzt gerade nochmal genannt hast, trifft ja eben mein Beispiel. Natürlich kannst du dich sozusagen selbstbestimmt dagegen entscheiden, die Gründe für ein moralisches Urteil mitzunehmen. Ja, du könntest einfach zu jemandem gehen und sagen, was soll ich denn tun? Dann machst du das halt, ohne dass er dir die Gründe dafür, er oder sie die Gründe dir dafür gesagt hat und du die nochmal geprüft. Natürlich ist es denkbar. Aber ich glaube, da kommen wir nämlich noch in ein ganz anderes Problem rein, dass das, und das ist natürlich eine selbstbestimmte Entscheidung, ne? Dich dagegen zu entscheiden, die Gründe mitzunehmen, ja, oder die Gründe nochmal selbst zu prüfen, ja. Aber Ich glaube, dass das eben nicht das ist, was wir normalerweise wollen. Und zwar deswegen, an welchen Moralexperten würdest du dich denn wenden? Wir haben ja das Problem, also ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher, wenn jetzt jemand, da ist jetzt vielleicht die Fußballfrage sogar gar kein gutes Beispiel. Wir müssten dann vielleicht ein anderes Beispiel nehmen. Ja, aber wenn sich jetzt jemand denken würde, der Andreas ist ein Moralexperte und der Sebastian ist auch einer. Und ich habe jetzt eine Frage, und an wen wende ich mich denn jetzt? Die kommen ja immer zu ganz unterschiedlichen Urteilen.
Das ist ja klar, an wen
ich mich wende. Ja, würde ich auch sagen. Ja, und, ja. Ja, ja. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Dadurch, dass wir ganz, zumindest in Teil, ganz unterschiedliche Theorien vielleicht vertreten als Moralexperten, ja, und damit auch zu ganz unterschiedlichen Urteilen und Ergebnissen mit Blick auf bestimmte Fragen kommen können, ja, ja, wird ja sozusagen diese Prüfung der Gründe für Urteile durch den Einzelnen gewinnt nochmal an Gewicht, ne? Weil man nämlich damit prüft, ob das, was der Experte sagt, tatsächlich auch mit den eigenen, sagen wir mal, Intuitionen oder moralischen Grundüberzeugungen übereinstimmt. Und nur noch eins, also dann komme ich auch zum Schluss. Deswegen glaube ich, dass die Aufgabe moralischer Expertinnen und Experten, die ich glaube, dass es sie gibt und geben kann, nur in zweierlei Dingen eigentlich bestehen kann. Nämlich erstens, oder grundsätzlich kann sie darin bestehen, Leute beim Aufsuchen und beim Prüfen von Gründen in moralisch relevanten Situationen, ne, Handlungssituationen zu unterstützen. Ja, das kann eine formale Prüfung sein, zum Beispiel was die Argumentation, was Argumentationen angeht, ne, was das in Verhältnis setzen von verschiedenen Gründen angeht. Und es kann inhaltlich aber nur insofern der Fall sein, dass man gewissermaßen eine Landkarte aufmacht, ja, und sagt, es gibt diese Position und jene Position und aus dieser Position würde vielleicht das folgen, also das ist nicht legitim zum Football zu gehen und aus dieser Position würde vielleicht folgen, es ist erlaubt, ne? Und jetzt können wir daran gehen, für dich persönlich zu prüfen, was denn eben die für dich auch dann gewichtigeren Gründe wären. Ich glaube, das ist eigentlich alles, was moralische Expertinnen tatsächlich leisten können, was wir von ihnen erwarten können. Das ist ja viel weniger, als hinzugehen und zu sagen, sag mir doch mal, was ich hier tun soll. Ne? Ja.
Da würde ich auch recht geben. Ich möchte auch dazu gleich nochmal was sagen, möchte aber davor erst nochmal auf an einen Punkt anschließen, den du gerade gemacht hast, der völlig richtig ist. Das Problem, also wie gehe ich denn mit der Existenz zweier Expertinnen und Experten um, die sich möglicherweise auch noch
widersprechen,
in ihrer Meinung unterscheiden. Und da kann ich ja, also da habe ich erstmal gar keinen Zugriff auf die Bewertung von Experten. Und das ist der Punkt, den ich machen möchte, der dann auch wieder sagen, zurückführt auf die Problematik, die wir diskutieren, nämlich selbst wenn der Experte, die Expertin Begründungen liefert, also Gründe für das Urteil angibt und sagt, warum es der Fall ist, dass es richtig und falsch ist, so und so zu handeln, dann bin ich als Nicht-Experte ja gerade nicht in der Lage dazu, diese Gründe einschätzen zu können. Das ist beim Automechaniker noch deutlich, ja, weil ich eben, weil mir eben der Einblick in Autofunktionsfähigkeiten fehlt, in ökonomischen Sachen auch, beim Arzt, der Ärztin auch, in medizinische Sachverhalte habe ich auch keinen Einblick. Und möglicherweise ist es eben auch so, dass ich in die hochtrabende Philosophie der Moralexperten oder Theologie, um auf den Dorfpfarrer anzuschließen, eben auch keine Einblicke haben. Das heißt, ich kann schon nicht auswählen, aber ich kann auch dann nur unter großen Mühen, und vielleicht kann es eben auch nicht jeder, die Qualität der Expertise einschätzen. Deswegen, und jetzt komme ich zum Schluss und möchte nur noch eins sagen, deswegen widerspreche ich dir auch gar nicht. Es ist eine große Aufgabe von Expertinnen und Experten, Moralexpertinnen und Experten, diese Begründung zu liefern und auch verständlich zu machen. Und vielleicht sollten sich Philosophinnen und Philosophen noch viel mehr bemühen, die Theorie, die Moraltheorie, die Moralphilosophie auch deutlich zu machen, als Begründungsinstrument für bestimmte Aussagen. Mhm. Also gar kein Dissens hier. Ich würde eben nur diese weitergehende Frage und auch eine radikale Frage ist doch im Raum belassen und sagen, naja, was ist, wenn es sich mit diesem Gründepaket so verhält, wie ich vorher sagte. Also, dass es durchaus Ausdruck selbstbestimmten Handelns sein kann, ein Gründepaket mitzunehmen, ohne reinzuschauen und dieses Urteil zu
übernehmen. Aber da würde ich dir ja nicht widersprechen, dass das möglich ist.
Dass das möglich ist. Und ich habe vorhin noch ein Beispiel versprochen. Ja, da komme ich auch gleich. Vielleicht haben wir dann also gar keinen Dissens. Ich würde nur sagen, vielleicht dann darauf hinweisen, dass diese Frage natürlich radikal ist und oder diese Position radikaler wäre, weil sie uns eben auch zulassen würde, dass wir mit moralischen Expertinnen und Experten umgehen, ohne die Menschen dann zu verurteilen, die sagen, ja, die stützen sich aber auf diese Experte, die übernehmen diese moralischen Urteile von diesen Expertinnen und Experten, ohne sie selber zu durchdacht zu haben. Das ist völlig legitim. Und jetzt zum Schluss sage ich dir noch ein Beispiel. Ich glaube viel an der sogenannten ELSA-Forschung geht in genau diese Richtung. ELSA-Forschung ist eine Forschung, die durch verschiedene Arten der Forschungsförderung finanziert wird, die ethischen, sozialen und rechtlichen Implikationen moderner Technologien, aufsteigender Technologien untersuchen soll. Und da wird vom Geldgeber oft nicht nur nicht in erster Linie diese Begründung verlangt, sondern oder auch von den Projektpartnern, so ist zumindest meine Erfahrung, ein Urteil. Also ich saß schon mit Menschen, Also zumindest meine Erfahrung zeigt, ich saß Menschen gegenüber, die sagten, interessante Philosophie, die du nennst, aber wir wollen jetzt wissen, ist meine Technik ethisch akzeptabel oder nicht akzeptabel? Mhm. Und mich hat es immer gestört. Ihr könnt doch nicht, also es ist doch keine Checklist, die wir hier so machen oder keine Urteilsgenerator. Aber tatsächlich, bei genauerer Betrachtung scheint mir das durchaus auch eine mögliche legitime Frage an moralische Expertinnen zu sein.
Ich würde nur noch ganz kurz darauf antworten und dann kommen wir auch zum Interview, würde ich sagen. Also da wäre mein Eindruck tatsächlich ein anderer, weil wenn man sich die Ergebnisse solcher Studien anguckt und die Papers, die dann entstehen, kann natürlich immer alles diskutieren inhaltlich, aber darum geht es jetzt ja nicht, ne? Habe ich schon das Gefühl, dass eigentlich meistens drin steht, dass das Urteil zum Beispiel zur Technologie hinsichtlich der Legitimität einer Einführung der Technologie X in einem Kontext, ja, ergibt sich vor dem Hintergrund von, ja, und dann geht es zum Beispiel, uns geht es zum Beispiel um Gerechtigkeit, ja, und das verstehen wir so und so und deswegen ist es nur unter diesen und jenen Bedingungen legitim, diese Technologie einzuführen. Und das meine ich ja damit. Mhm. Das wäre eine Angabe von Gründen, ne, auf die eben ein Urteil folgt und diese Gründe sind dann hoffentlich auch nachvollziehbar. Dann kann man sich drüber streiten und diskutieren, ja. Aber sie sind mal genannt. Aber ja.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt habt ihr die Chance zu entscheiden, ob hier überhaupt ein Dissens heute stattfindet. Ich würde sagen, wir geben unsere Fragen mal an unseren Experten weiter, den wir jetzt gleich bei uns begrüßen dürfen.
So, dann begrüßen wir unseren heutigen Gast, Herrn Professor Bernward Gesang. Herr Gesang ist Professor für Philosophie und Wirtschaftsethik an der Universität Mannheim und war zuvor an ganz verschiedenen Stationen tätig. Unter anderem, das ist mir wichtig hier zu erwähnen, an der Universität Konstanz, denn da durfte ich sie im Rahmen meines Studiums kennenlernen, woran sie sich aber wahrscheinlich nicht mehr erinnern, vermute ich mal. Seit den 1990er Jahren hat Herr Gesang zu ganz unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen, erkenntnistheoretischen, naturphilosophischen und ethischen Fragen und Problemen gearbeitet. In den letzten Jahren, denke ich, ist aber eine der für ihn wichtigsten Fragen die geworden, wie unsere Welt nachhaltig werden kann und wie man dieses Ziel und bestimmte Wege dahin angemessen begründen kann. Und in diesem Zusammenhang hat er sich mit Fragen nach dem globalen Emissionshandeln oder der Reform der Demokratie beschäftigt. Dabei war es ihm aber immer auch wichtig, seine philosophischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So zum Beispiel mit den jüngst oder in der jüngeren Vergangenheit erschienenen Sachbüchern Darf ich das oder muss ich sogar? Oder mit kühlem Kopf vom Nutzen der Philosophie für die Klimadebatte. Und mit diesem Anspruch, Philosophie auch in die Öffentlichkeit zu tragen, trifft er natürlich auch ein Kernanliegen unseres Podcasts. Wobei es heute ja um die Frage nach moralischen Expertinnen gehen soll, womit er sich bereits 2010 beschäftigt hat, zum Beispiel in seinem Artikel Are Moral Philosophers Moral Experts? Herr Gesang, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat.
Ja, ich freue mich sehr, da zu sein.
Herr Gesang, zu Beginn würde ich Sie gerne fragen, was Sie denn denken, dass typische Kontexte sind, in denen wir moralische Expertinnen und Experte brauchen und auf welche Weise wir uns vielleicht an solche Expertinnen und Experten wenden könnten.
Ja, also die Kontexte sind vielfältig. Erstmal fängt es beim klinischen Ethikkomitee an. Wir haben im Krankenhaus häufig Fälle, wo es um die Entscheidung geht, wie mit einem Patienten verfahren werden soll. Und auch da sind Ethiker in klinischen Ethikkomitees beteiligt. Es geht weiter auf die politische Ebene bis zum Nationalen Ethikrat, wo auch Philosophen beteiligt sind, auch ethische Expertise gefragt ist. Es geht weiter bei Ethikkomitees an den Ärztekammern auf all diesen Ebenen ist also Expertise gefragt und Kontext, in dem man sich an sie wendet, oder was war die zweite Frage nochmal?
Genau, also wann, wann und wie wenden wir uns denn dann an solche Expertinnen?
Mhm. Ja, im Zweifelsfall immer dann, wenn wir selber nicht Bescheid wissen, was zu tun ist.
Ja.
Wenn Konflikte herrschen, wenn zum Beispiel bei konkreten Patienten eine Entscheidung über Einstellung medizinischer Maßnahmen oder Fortführung besteht, da wissen die Ärzte dann nicht genau oder wollen sich noch breiter absichern, was sie tun können und was sie lassen müssen. Und bei allgemeinen politischen Fragen, wie jetzt der Nationale Ethikrat ja auch zum Beispiel eine Stellungnahme zum Klimawandel gefasst hat und so weiter. Also all das sind Kontexte, auch der Umgang mit Corona natürlich, die vor solche Fragen stellen und wo es wichtig ist, auch philosophische Perspektive und Expertise einzubringen.
Ja, Sie haben da, glaube ich, eine ganz, ganz wunderbare Reihe an Beispielen, an Kontexten genannt. Aber was macht denn die Expertinnen und Experten, an die wir uns in diesen Gremien und in diesen Kontexten wenden, zu moralischen Expertinnen und Experten? Also in anderen Worten auch, was sind denn so entscheidende Kriterien dafür, ein moralischer Experte, eine moralische Expertin zu sein?
Ja, also es ist eine gute Frage. Erstmal ist die Frage, natürlich gibt es überhaupt moralische Experten. Das ist in der Philosophie stark umstritten. Søren Kierkegaard zum Beispiel hat gemeint, das Ethische weiß ein jeder. Und Kant hat auch gemeint, die gesunde Menschenvernunft habe alle Prinzipien, die er so in der Philosophie entfaltet habe, in sich und müsse bloß darüber aufgeklärt werden und Eingang in dieser Prinzipien finden. Also insofern ist die Frage wirklich, gibt es die Moralexperten oder gibt es sie nicht? Es gibt jedenfalls besondere Kompetenzen, die sich bei Philosophen finden lassen, zum Beispiel argumentative Kompetenz. Die können aus Prämissen richtige Schlüsse ziehen. Sie kennen eben die Theorien der normativen Ethik. Sie haben ein Verständnis moralischer Begriffe, ein allgemeines Sprachgefühl, die Fähigkeit, sich länger und gründlicher als andere mit Moralproblemen zu befassen und die Fähigkeit, sich in einen fremden Standpunkt hineinzuversetzen. Das können Philosophen jedenfalls. Und nun ist die Frage, reicht das dafür, von Moralexperten zu sprechen oder nicht? Und das kommt darauf an, welches Modell sie haben, wie sie moralische Aussagen rechtfertigen wollen. Einige Philosophen meinen, unsere alltäglichen Urteile, unsere alltäglichen Intuitionen spielten dabei eigentlich gar keine Rolle, denn die wären sozusagen das zu Rechtfertigende, also keine rechtfertigende Instanz, sondern Vorurteile, die erstmal zu rechtfertigen sind. Der Meinung war zum Beispiel Richard Hare oder ist heute noch Walter Simmons Armstrong, und die meinen also, dass diese deduktiven Fähigkeiten, die ich gerade ausgeführt habe, ausreichen, um über Gründe, über Moral zu sprechen, weil sich eben Moralbegründung nur aus Kenntnis der moralischen Begriffe, Theorien und außermoralischen Fakten ableiten lässt. Und dann gibt es noch ein anderes Rechtfertigungsmodell, das uns von John Rawls geliefert wurde, und das heißt das Überlegungsgleichgewicht. Da ist der Versuch, diese theoretischen Kompetenzen, die ich gerade genannt habe, auf der einen Seite und intuitive Urteile auf der anderen Seite in Übereinstimmung zu bringen, in ein Gleichgewicht zu bringen. Und da spielen dann also neben den kognitiven Fähigkeiten auch Emotionen und Intuition eine Rolle. Und wenn man dieses Modell vertritt, dann ist das erstmal prima facie schlechter für das Moralexpertentum, weil diese moralischen Intuitionen und Bauchgefühle ja letztlich jeder von uns hat und nicht nur die Moralexperten. Aber trotzdem würde ich sagen, auch die Theorie des Überlegungsgleichgewichts stützt die Vorstellung, dass es Moralexperten gibt. Denn gerechtfertigt ist ein Moralurteil ja nur, wenn die theoretische Seite und die intuitive Seite im Gleichgewicht stehen. Dazu muss man aber beide Seiten haben und beide Seiten kennen. Und das tun letztendlich nur die Moralphilosophen, denn der Mann auf der Straße hat zwar die Intuition und die Bauchgefühle, aber meistens eben nicht das Theoriewissen und die begriffliche Kompetenz. Und beides zusammen bringt eigentlich nur der Philosoph mit, der die Intuition ja sowieso als Mensch hat und zudem als Philosoph auch noch die kognitiven Kompetenzen obendrauf sozusagen sein kann. Und deshalb würde ich sagen, egal wie man es dreht und wendet, wenn man eines für diese beiden Rechtfertigungsmodelle gebraucht, kommt dabei raus, dass es Moralexperten gibt und dass Kierkegaard und Kant eventuell vielleicht nicht recht hatten.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie ja schon eine ganze Reihe von Aspekten oder möglichen Aspekten genannt, die Expertise ausmachen. Jetzt kommt ja noch ein weiterer vielleicht hinzu oder ist dann abhängig von einem der beiden Modelle, die Sie genannt haben. In anderen, sag ich mal, außermoralischen Kontexten werden ja Expertinnen und Experten zum Beispiel dadurch bestimmt, dass sie signifikant zuverlässiger zu wahren Urteilen gelangen würden als eben Nicht-Expertinnen und Experten. Jetzt könnte man sich ja überlegen, insofern man das analog für moralische Expertise betrachten möchte, was denn dann das für eben moralische Expertinnen und Experten bedeuten würde. Können Sie auch zu wahren Urteilen, zu wahren moralischen Urteilen gelangen? Und was bedeutet es dann eben, signifikant zuverlässiger zu solchen Urteilen zu kommen?
Ja, auch das hängt wieder von metaethischen Weichenstellungen ab. Es gibt ja die einethischen Theorien, die davon ausgehen, dass es in der Moral Wahrheit gibt, also kognitivistische ethische Theorien. Und in diesem Sinne, wenn Sie in einem kognitivistischen Rahmen Moralexperte sind, wird das damit zusammenhängen, dass Sie tatsächlich zuverlässiger wahre Urteile ausfindig machen können als der Mann auf der Straße. Und nun gibt es aber in der Moraltheorie auch eine breite non-kognitivistische Strömung, die also gar nicht meint, dass moralische Urteile wahrheitsfähig sind. Dann wird es natürlich schwierig zu sagen, dass Moralexperten Wahrheit finden können oder besser finden können. Aber zumindest kann man sich vorstellen, dass sie Kohärenz von Urteilen besonders stark finden können und die Begründbarkeit von Urteilen stark machen können. Richard Hare hat zum Beispiel gesagt, wir sollten auf die Wahrheit bei moralischen Aussagen verzichten und uns nur um die Begründbarkeit und Rationalität kümmern. Und die sei auch ohne Wahrheit zu ermitteln. Und man kann eben sagen, dass Urteile, die Experten oder so treffen, tiefer begründet sind oder besser begründet sind als die Urteilen von Laien. Und insofern kriegt man über Begründung hier bei non-kognitivistischen Theorien vielleicht auch eine Brücke hin zur Funktion der Wahrheit, die bei kognitivistischen Theorien ganz unproblematisch ist.
Das sind natürlich ganz, ganz wunderbare Einblicke auch in das philosophische Handwerkszeug. Wie wir sehen, hängen eben zum Beispiel unsere Frage nach moralischer Expertise auch von weitergehenden Fragestellungen der Metaethik ab. Jetzt mal abgesehen davon, Herr Gesang, gibt es denn ganz konkret moralische Expertinnen oder Experten, an die Sie sich persönlich wenden und welche wären denn das zum Beispiel?
Naja, also einmal muss man natürlich sagen, die Kompetenzen, die ich vorhin aufgezählt habe, hat man sozusagen mit der philosophischen Muttermilch, sprich mit der Ausbildung, die man als Philosoph durchlaufen hat, erworben. Das heißt, insbesondere, wenn man sich auch für Ethik befasst, mit Ethik befasst, mit ethischen Theorien befasst und die Standardeinwände dafür und dagegen und so weiter, Argumente kennt, dann wird man sich wahrscheinlich doch als selbst als Moralexperte betrachten müssen. Also würde mit seinem Moralurteil wahrscheinlich sich selbst befragen müssen, ob man da richtig liegt oder nicht. Gleichwohl kennt man natürlich Leute, die sehr urteilserfahren sind und die auch, wenn ich vorhin diese intuitive Seite betont habe, die auch eine Rolle spielt im Überlegungsgleichgewicht, die sich da sehr gut bewährt haben. Also ich frage zum Beispiel meinen akademischen Lehrer Dieter Birnbacher häufig, was er so dazu meint, was ich gerade wieder für Thesen vertrete. Aber ich frage auch gerne empirische Wissenschaftler. Habe also mehr Bedarf, mich empirisch abzusichern als normativ, muss ich sagen.
Ja, das finde ich ganz spannend und schließt tatsächlich auch an unser Gespräch vorhin an, auch zum Beispiel dann mit der Frage, was mache ich, wenn ich mich nicht mit einem Thema auskenne oder vielleicht als Expertin, als Experte zu keinem Ergebnis gekommen bin oder vielleicht einfach nur ein Urteil haben möchte, mit dem ich dann weiterarbeiten kann. Und was wir auch schon mal im Podcast besprochen haben, was ganz witzig ist, ist dann die Frage, ob Ethikerinnen und Ethiker eigentlich die besseren Menschen sind, insofern sie sich auch an die Normen und Regeln und Werte halten, die sie selber aufgestellt haben. Das ist aber eine ganz andere Frage, Herr Gesang. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit. Was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass wir jetzt einen moralischen Experten oder einen philosophischen Experten bei uns hatten. Das war sehr aufschlussreich und ganz spannend. Dafür möchten wir uns, wie gesagt, nochmal sehr bedanken und würde jetzt sagen, Sebastian, wir fangen mal eine Frage ein, oder?
Ja, Andreas, damit kommen wir auch schon zu unserer neuen Rubrik zum Fragenfang. Ich habe dir heute eine Frage mitgebracht, die mich tatsächlich schon sehr lange umtreibt und auf die ich bislang irgendwie keine wirklich zufriedenstellende Antwort gefunden habe. Wir stehen ja vor einer ganzen Reihe, ja, sagen wir mal, globaler Probleme, ne, die auch moralisch höchst relevant sind. Also Stichworte Klimawandel, Armut, Ernährung und Wasserkrise. Ne,
Rechtsruck.
Genau, Rechtsruck vielleicht. Und für viele dieser Probleme gibt es ja Vorschläge, was in Anführungsstrichen wir tun oder unterlassen sollten. Ne? Manchmal ist eigentlich sogar glasklar, was getan werden sollte. Also zum Beispiel den globalen CO2-Ausstoß zu verringern oder langfristig sogar ganz einzustellen. Ne? Aber was bedeutet denn dieses Wir, in was wir tun sollten? Also obliegt es dem Einzelnen, ne? Also uns als Individuen entsprechend zu handeln, also zum Beispiel nach Möglichkeit nicht mehr Auto zu fahren, zu fliegen, nur noch öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, kein Fleisch mehr zu essen oder zumindest nur noch wenig Fleisch und nur noch von Tieren, die unter angemessenen Bedingungen gelebt haben und so weiter und so weiter. Die Liste ließe sich jetzt ja beliebig fortsetzen. Oder handelt es sich um Pflichten, die sozusagen kollektiv erfüllt werden müssen, also zum Beispiel durch staatliche Regulierung, ja? Etwa eben durch den Erlass oder die Umsetzung entsprechender Gesetze. Also sprich dieses Wir, ne, in dem, was wir tun sollen, individuelle oder kollektive Pflichten an. Was und das einerseits sozusagen ganz als eine konzeptionelle Frage, aber andererseits natürlich auch sehr stark getrieben von der Frage, was führt denn zu einer erfolgreichen Umsetzung in der Lebenswelt, in der Praxis? Ja, ich weiß nicht, ob du darauf, ich habe darauf bislang leider keine Antwort. Ich weiß nicht, ob du dazu irgendeine Idee hast.
Gute Frage, nächste Frage. Ja. Ja, ich glaube, das ist echt, glaube ich, eine Kernfrage, die glaube ich, viele Menschen umtreibt, würde ich sagen, und die auch an den Kern der Verzweiflung, die man manchmal haben kann, an der Welt geht, also mit Blick auf die Probleme, die du nennst. Ich weiß, dass ich früher immer auch gestritten habe, wenn dann immer auch so die Anforderungen an den Einzelnen, die Einzelnen gingen, fahr halt weniger Auto oder so. Und ich denke mir, ja, wenn ich weniger Auto fahre, bringt es ja überhaupt nichts.
Ja, das ist ein häufiges
Argument. Und, ja. Und ich dachte mir auch, ja, der Hebel ist doch viel größer, wenn die Anstrengungen und die Anforderungen gewissermaßen, also der Aufruf an diejenigen geht, die in Kollektiven agieren, also Politik, Regulierung. Dann dachte ich mir aber gleichzeitig, ja, das ist aber aus anderen Gründen problematisch, ja, dann mit sowas wie Regulierung zu operieren. Sollten wir da nicht eher auf eben so marktbasierte, gerade Umweltschutz, auf den Umweltschutz bezogen, auf marktbasierte Lösungen pochen? Ich frage mich, glaube ich, so eine erste Reaktion jetzt auch darauf wäre immer oder wäre bei mir zu überlegen, ist es ein Entweder-Oder oder ein Sowohl-als-auch? Und zwar aus mehreren Gründen. Das erste ist ja, natürlich bin ich als Einzelner sozusagen gefordert vom Anspruch der Moral, sozusagen ist, wie wir gerade in der Diskussion auch hatten, sozusagen, die geht an den Einzelnen, an die einzelne Person. Und insofern hat jeder Mensch eine gewisse Verantwortung. Sollten wir festgestellt haben, dass es eben eine Verantwortung gibt, auch den Klimawandel zu einzuhegen, wovon ich überzeugt bin und ich glaube du auch. Aber gar nicht vielleicht so sehr unter der Prämisse oder unter der Vorgabe, damit Wandel herbeizuführen, sondern vielleicht mehr um das Kollektiv, die kollektiven Handlungen zu befördern. Also, wenn ich hinstehe und auch öffentlich mache, gewissermaßen auch für den Nachbarn und für alle anderen einsehbar, ich kaufe mir ein E-Auto, ich fahre öffentlich, ich stehe ein vielleicht für die Weiterführung des Deutschland-Tickets aus den Gründen, dass der Individualverkehr reduziert wird, dann macht es Vorbild. Und dadurch wird, und ich glaube, das ist der große Punkt, eben eine kollektive Handlung auch möglich. Denn das wäre der zweite Punkt eben, kollektiv handeln ist ja nicht immer nur ein Akteur, der politische Autorität das besitzt, stimmt, und für andere spricht, sondern das ist eben auch sowas, was Ökonomen auch ein Gefangenendilemma bezeichnen. Also das kollektive Handeln speist sich aus dem Handeln Einzelner und der Interaktion. Das heißt, zum Beispiel im Umweltschutz, wenn ich sehe, dass der Nachbar eben auch nichts tut und ich mir dann denke, ja, dann hat mein Autosparen sozusagen auch keinen Zweck, dann lasse ich sein, führt eben dazu, dass dann irgendwie überhaupt nichts Gutes oder das kollektiv schlechteste Ergebnis rausführt und umgekehrt wäre so der
Ja, da bin ich mir eben, also da bin ich mir leider eben nicht sicher, ja. Also ich kann da jetzt keine sozusagen keine empirischen Daten dir dazu nennen, aber es ist meine Intuition, ja, dass es gibt ja inzwischen auch viele Leute, die sowas tun, was du jetzt gerade angesprochen hast, also mit dem E-Auto zu fahren, nur noch öffentlich zu fahren. Aber es scheint ja sozusagen im Großen und Ganzen zu nicht wirklich viel zu führen. Ja, das ist das eine. Und deswegen hat sie für mich sozusagen diese Differenzierung zwischen zwischen dem Handeln Einzelner und staatlichem Handeln so ein bisschen herauskristallisiert, ne? Für mich wäre es ja natürlich, ich fände es sehr viel schöner, sagen wir mal so, ja, wenn zumindest eine kritische Masse an Einzelnen sich entsprechend verhalten würde und wir die Probleme so in den Griff bekommen würden. Also wenn im allerweitesten Sinne eine kritische Masse ausreichend vernünftig wäre, ne, was sozusagen der Umgang mit diesen Problemen anginge. Aber offensichtlich ist es leider nicht so, ja. Und für mich stellt sich halt dann die Frage, was das bedeutet. Aber vielleicht an euch da draußen wäre das ja auch mal eine Frage, was sagt ihr dazu? Ja, die Probleme, vor denen wir stehen, das sind das Probleme, die vor allen Dingen für den Einzelnen relevant sind oder vom Einzelnen angegangen werden müssen, oder sind das Dinge, die zum Beispiel staatlich oder suprastaatlich angegangen werden müssen? Ja.
Vielleicht darf ich, also find ich super, wenn wir da auch eure Meinung dazu hören könnten. Ich will vielleicht, ist zwar blöd, mit einer negativen Botschaft zu enden, aber vielleicht nochmal auf die Frage auch mit einer gewissen Verzweiflung auch reagieren. Ich dachte immer, die Probleme, die du nennst, also wir können irgendwie die Erwärmung nicht einhegen, liegt, also die Probleme liegen unter anderem daran, dass wir eben individuell andere Anreize haben, als wir
Ja.
es vielleicht kollektiv auch einsehen, dass wir anders handeln müssen. Und jetzt sehe ich aber, dass die Wahlen nicht nur in den USA, auch überall auf der Welt Ergebnisse zeitigen, die am Beispiel USA ist es halt deutlich, jemanden vermutlich ins Gesundheitsministerium schicken werden, der wilde Verschwörungstheorien zu also medizinischen Sachverhalten, WLAN verursacht, ich weiß nicht, was er sagt,
Ich will es im Detail auch gar nicht so
Ich will es auch, genau, man will es gar nicht wissen. So, aber jetzt, also der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, es ist offensichtlich aber eben noch nicht mal der Fall, dass wir eigentlich alle wissen, was zu tun ist, aber halt die falschen Anreize haben,
Das stimmt.
individuell und kollektiv, sondern irgendwie wissen scheinbar immer noch nicht alle. Und schaffen es dann auch, Mehrheiten für sich zu gewinnen, die es noch unwahrscheinlicher machen, dass meine und deine individuellen Bemühungen und auch die kollektiven Bemühungen anderer Staaten Erfolg bringen. Und das lässt mich schon manchmal
Ja.
verzweifeln.
Ja, heute mit einem pessimistischen Abschluss bleibt wir sowieso, aber auch ihr da draußen bleibt optimistisch dennoch.
Ja, wir bleiben das auch.
Wir bleiben das auch. Ich würde sagen, das war eine ja, sehr spannende Sendung heute wieder, Andreas.
Absolut. Hat Spaß gemacht.
Nochmal der Hinweis darauf, kommt mit uns in den Diskurs, schreibt uns Kommentare auf unserer Homepage, dissenspflege.de, schaut auf Instagram, auf X, jeweils unter dissenspflege nach.
Und auf, wenn ich da kurz reinspringen darf, und auf Blue Sky
Auch da.
sind wir auch, wie ganz viele jetzt.
Ja, wir sind überall. Also
Und in euren Köpfen.
Genau, folgt uns und kommentiert. Schreibt uns doch zum Beispiel mal, was ihr zu meiner letzten Frage denkt. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wie immer, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens. Ja, Andreas, jetzt haben wir unsere zweite große Folge aufgenommen, oder? Also ich fand, hat wieder tierisch Spaß gemacht. Ich fand, wir sind schon etwas besser geworden als bei der ersten Folge. Teilweise vielleicht immer noch ein bisschen lang. Aber was man jetzt auf jeden Fall sagen kann, jetzt sind wir Content Creator, oder?
Okay, können wir es auf unserer Instagram-Seite packen. Aber das ist ja schon irgendwie ein lustiges Wort. Ich habe da kürzlich mal darüber nachgedacht, dass sich Leute ja als also Berufsbezeichnung Content Creator geben. Wie wenn sie sagen würden, ich bin Atmer oder so. Ja, also sie oder ich bin Satzproduzierer. Ja. Finde ich irgendwie schon witzig. Ja, auch wenn wir ein bisschen negativ geendet haben. Aber also ich meine, wie Gott sei Dank hast du gesagt, wir sind natürlich optimistisch. Aber manchmal muss man sich eben auch so den Punkt oder der Verzweiflung
zeigen. Würde ich auch sagen. Und ich bin auch gerne Atmer. Also das,
ja, das stimmt. Also, aber was schon lustig ist bei dir ist, ich dachte jetzt, wir hätten an deiner Gestik abzulesen, hätte ich gedacht, wir sind bei 1,5 Stunden, weil du wild gestikuliert hast. In
unserer Diskussion.
5 Minuten haben wir noch und jetzt sind wir gar nicht so lang geworden.
Ja, wir hatten ja vorher, müssen wir jetzt vielleicht kurz erklären, ne? Wir hatten vorher abgemacht, dass wir so nach 20 Minuten gebe ich ein Zeichen, dass wir langsam zum Schluss kommen. Und dann gab ich zum ersten Mal dieses Zeichen und dann liest du, weil du dann erstmal so richtig vom Leder gezogen hast und angefangen hast. Und ich dachte mir, jetzt läuft hier völlig aus dem Ruder zeitlich. Das wird die erste 2-Stunden-Folge.
nee, wurde es nicht. War gut. Ich glaube, von der Länge her passt es. Ich hoffe, dass wir auch einigermaßen verständlich bleiben, denn das ist ja schon unser Anspruch, dass wir jetzt nicht zu abgehoben reden. Aber vielleicht wir haben User Interaction drin und freuen uns dann, oder?
Wir freuen uns tierisch und ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, können wir ja schon mal sagen, die nächste Hauptfolge, da werden wir ein ganz anderes Thema nochmal haben, was vielleicht auch sehr viele Leute interessiert, hoffe ich jedenfalls.
Ja, absolut, absolut. Ja. Ja, Content Creator, Sebastian.
Lüdenscheid Nord.
Skoll. Wir alle, die es kennen.